Hallo, hier ist Bibletunes und AVC Schweiz. Aktion für verfolgte Christen. Mit einer Staffel zum Thema Verfolgung und Erweckung. Heute mit Claudia Schulze.
Mein Name ist Claudi, ich arbeite für AVC. AVC ist eine Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert und ich leite dort in der Schweiz das Kommunikationsteam. Wir begeben uns heute auf eine kleine Reise und zwar nehme ich euch mit in die Geschichte der Christenverfolgung. Wenn ihr bei Google das Wort Christenverfolgung eintippt, wird eure Suchmaschine euch vermutlich schnell den Suchbegriff "Gibt es heute noch Christenverfolgung?" vorschlagen. Und kleiner Spoiler vorab, ja, das gibt es noch. Und es ist tatsächlich aktueller als je zuvor und es betrifft auch mehr Menschen als je zuvor. Doch wie kommt es dazu und warum war Christenverfolgung bereits zur Zeit der Apostel ein Thema? Wir schauen heute chronologisch auf ausgewählte Länder, insbesondere in Europa, mit kleinen Abstechern ins Ausland. Wenn man Christenverfolgung erwähnt, dann denken ja viele Leute zunächst an Nero und den Zirkus. Das Thema ist aber heute wichtiger als je zuvor und es ist wenig bekannt, dass derzeit tatsächlich die größte Christenverfolgung aller Zeiten herrscht. Denn aktuell leiden weltweit mehr als 365 Millionen Christen in fast 80 Ländern unter massiver Verfolgung. Und Verfolgung begleitet die Gemeinde Jesu mehr oder weniger seit Tag 1. Die Jünger und auch Jesus selbst erlebten bereits Verfolgung, noch bevor die Ekklesia offiziell zu existieren begann. Die Ekklesia ist eigentlich die Volksversammlung in den antiken griechischen Städten. Das bedeutet die Herausgerufenen, wird oft als Synonym für die Kirche verwendet. Ich meine hier aber nicht die Institution Kirche, wenn ich dieses Wort benutze. Wir beginnen mal in Jerusalem. Die erste Verfolgung nach der Auferstehung geschah nämlich dort und zwar durch die jüdische Elite. Das bekannteste Beispiel für diese erste Verfolgungswelle ist natürlich Saulus, der später ein feuriger Zeuge Jesus wurde und dann unter dem Namen Paulus bekannt wurde. Er ließ die Anhänger Jesu festnehmen, misshandelte sie und sperrte sie ins Gefängnis. Der erste bekannte Märtyrer der Kirchengeschichte ist Stephanus, der für sein Bekenntnis zu Jesus sogar gesteinigt wurde. Mit der Verbreitung des Evangeliums im Mittelmeerraum nimmt dann auch die Opposition sehr schnell zu und man kann sagen, überall dort, wo die Apostel das Evangelium verbreiteten, kam es auch schnell zu Gegenwind. Vielerorts waren es wieder die Juden, die den oft jüdischen Konvertiten kritisch gegenüberstanden. Und die Christen sahen sich zu Beginn eher als jüdische Erneuerungsbewegung und auch die Römer begriffen sie jahrzehntelang als jüdische Sekte. Nach und nach nimmt dann im ersten Jahrhundert der Druck auf die Christen auch durch das Römische Reich zu. Aber das Römische Reich war damals noch kein straff organisierter Zentralstaat, denn in den Provinzen regierten die Statthalter weitgehend souverän, so wie wir das von Pilatus zum Beispiel kennen. Ärger machte vor allem die polarisierende Botschaft der Christen, die sie auch aktiv verkündeten. Im polytheistischen Heidentum der Griechen und Römer war ein weiterer Gott, zu dem man sich bekennt, jetzt grundsätzlich kein Problem. Einen Gott anzubeten, der einen Alleinstellungsanspruch erhebt und den Kaiserkult mit den damit verbundenen Opfern, Riten und Steuern ablehnte, jedoch schon. Nach römischem Verständnis war das Wohlergehen des Staates nämlich direkt mit den Staatskulten verknüpft und jeder, der sich diesen Kulten entzog, erschien den Römern höchst suspekt, da er in ihren Augen den Frieden mit den Göttern bedrohte und damit direkt das öffentliche Wohl gefährdete. Auch die göttliche Verehrung eines Menschen, den die Römer als Rebell und Hochverräter hatten kreuzigen lassen, begriffen diese als Auflehnung gegen die rechtliche Ordnung. Was Rom jedoch am meisten störte, war das rasante Wachstum des neuen Weges, wie sich die Kirche damals nannte, und die damit steigende Anhängerschaft. Das galt als staatszersetzend und gefährlich und ist übrigens auch heute noch ein häufiger Grund und eine Legitimation für Christenverfolgung, insbesondere in Ländern, wo die Verfolgung von staatlicher Seite kommt. Und so erheben sich bereits Mitte des ersten Jahrhunderts schwere Verfolgungen gegen die Gemeinde. Davon lesen wir auch in den Paulusbriefen. Die Verfolgung der Christen fand zunächst spontan und lokal statt und ab dem dritten Jahrhundert geschah sie als kaiserlich angeordnete, gesamtgeschichtliche, systematische Maßnahme mit dem Ziel, die neue Religion aufzuhalten. Wie der Anbruch des Millenniums muss den Christen die konstantinische Wende vorgekommen sein. Und tatsächlich wurde es von Kirchenvätern dieser Zeit auch so aufgefasst. Denn in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts begann ein anderer Wind zu wehen, als Kaiser Konstantin den Kaiserkult abschaffte und jedem Bürger gewährte, seine Religion frei zu praktizieren. Das Christentum war damit offiziell gleichberechtigt zu den römischen Staatskulten. Das war das erste Mal in der Geschichte, dass das passiert ist. Viele hohe Ämter wurden nun von Christen besetzt und plötzlich war es sogar vorteilhaft, sich zum Christentum zu bekennen. Allerdings setzte ein Paradoxon ein, das wir auch heute oft beobachten. Sobald Verfolgung sich legt, weichen auch geistliches Leben und Wachstum aus der Gemeinde. Es fand dann anschließend eine starke Institutionalisierung statt. Würdenträger bekehrten sich, um ihre Macht zu erhalten, und Kaiser Konstantin griff im Folgenden aktiv in innere Angelegenheiten der Kirche ein. Wir haben zu wenig Zeit, um die Entwicklung der Kirchengeschichte jetzt hier genauer zu betrachten, auch ein spannendes Thema. Aber wir können festhalten, dass es ab Mitte des 4. Jahrhunderts zunächst am Ende der bis dahin bekannten Christenverfolgung im Römischen Reich kam. Dass die Kirche in den folgenden Jahrhunderten selbst Juden und Gläubige, die zum Beispiel die Geistesgaben betonten oder sich für eine Rückkehr zu urgemeindlichen Strukturen einsetzten, als Ketzer verfolgte, ist ein trauriges Kapitel der Kirchengeschichte. Aus den Gejagten wurden vielfach Jäger, die mit brutaler Gewalt gegen ihre Glaubensgeschwister vorgegangen sind. Trotzdem möchte ich hier einen kleinen Exkurs zur Kirche einschieben. Da ich selber weder der katholischen noch evangelischen Kirche angehöre, kann ich das alles ganz konfliktfrei sagen. Viele haben ja heute ein sehr schlechtes Bild von der Kirche und reduzieren sie auf Ablasshandel und Kreuzzüge und Hexenverbrennungen und denken, das sei die Kirchengeschichte. Aber dieses Bild ist schief. Sicher hat die katholische Kirche nicht alles richtig gemacht, aber zumindest steht sie bis heute, und das ist mehr als andere christliche Institutionen von sich behaupten können in unserer Zeit, für die Unumstößlichkeit der Dreieinigkeit und Jesus stellvertretenden Sühnetod am Kreuz. Und das ist letztendlich die Essenz des Christentums. Wer dieses Dogma ablehnt, hat das Christentum verloren, und dazu steht die katholische Kirche trotz all ihrer nachweislichen Fehler auch heute. Jetzt schauen wir mal ein bisschen ins Ausland. Denn fast zeitgleich mit der Legitimierung des christlichen Glaubens in Rom erlebten Christen am anderen Ende der damals bekannten Welt, nämlich in Persien, das ist der heutige Iran, schwere Verfolgung. Der dortige Herrscher Schapur II. Befürchtete nämlich eine Kollaboration seiner Christen mit dem Römischen Reich durch die dort entstandenen Privilegien. Bei den römisch-persischen Konflikten in den folgenden Jahrhunderten gerieten Christen aus diesem Grund auch immer wieder zwischen die Fronten. Jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung, etwa 1000 Jahre nach vorne, und gucken wieder nach Europa. Die Verfolgung in Europa geschah zunächst insbesondere durch innerkirchliche Konflikte und Machtproben, wie ich ja vorhin schon kurz angedeutet habe. Ein Höhepunkt bildete aber die Reformation mit anschließenden Anfeindungen zwischen Katholiken und Protestanten. Und vielerorts kam es zu blutigen Auseinandersetzungen, und die Ketzerverfolgung erreichte auf beiden Seiten neue traurige Höhepunkte. Werfen wir einen Blick nach Frankreich, denn mit der frühen Neuzeit und den darauffolgenden Jahrhunderten brach dort ein dunkles geistliches Kapitel an. In vielen Teilen des Landes kam es nach der Reformation zu einer erbarmungslosen Verfolgung einer Gruppe, die sich Hugenotten nennt. Diese protestantische Gruppe hielt an den Lehren Calvins fest, und die systematische Verfolgung drängte sie zunächst in den Untergrund und zwang dann auch viele zur Flucht. Diese gipfelte im 17. Jahrhundert und löste eine Fluchtwelle von circa einer Viertelmillion Menschen ins europäische Ausland nach Übersee aus. Wir finden heute sogar in Südafrika Spuren der Hugenotten. Die Dimensionen waren damals anders als heute. Man muss sich das so vorstellen, dass ganz Europa ungefähr 100 Millionen Menschen beherbergt hat. Aber durch Kriege, Pest, religiöse Konflikte und Auswanderung war Europa streckenweise nahezu entvölkert. Das heißt, wenn eine Viertelmillion Menschen einfach geht und fehlt, das reißt ein Loch in Dörfer und in Communities. Nach der erbarmungslosen Säuberung war Frankreich hugenottenfrei. Die offizielle Verfolgung endete aber erst mit der Verabschiedung der französischen Verfassung. Das klingt positiver, als es war. Frankreich hat die Instanz Gott offiziell aus seiner Verfassung gestrichen. Das ist bis heute so. Und was das auch für unsere Zeit bedeutet, darauf gehe ich in einer anderen Folge ein, bei der wir einen Blick auf die Verfolgung in Europa werfen. Schauen wir wieder zurück nach Deutschland. Die massive Verfolgung Andersgläubiger sowohl von Katholiken als auch Protestanten, insbesondere in den Jahren nach der Reformation, habe ich eben bereits erwähnt. Aber ich möchte noch ganz kurz einen Blick auf das nationalsozialistische Deutschland werfen. Denn hier gab es zwar keine systematische Christenverfolgung, jedoch eine scharfe Verfolgung von Regimekritikern und Geistlichen und Gläubigen, die aus religiösen Gründen gegen die Politik des Hitlerregimes protestierten. Die deutschen Großkirchen passten sich weitestgehend den neuen Gegebenheiten an, aber im Kriegsverlauf verschärfte der Staat antikirchliche Maßnahmen. Feiertage wurden eingeschränkt, Taufen, Trauungen und Beerdigungen zum Beispiel durch Parteifeiern ersetzt. Eine gezielte Vernichtung des Christentums plante das NS-Regime offiziell zwar nicht, wahrscheinlich aber eine reichsweite Auflösung kirchlicher Strukturen. Allmählich sollten diese dann durch eine germanisch-nordische Volksreligion für die Zeit nach dem Krieg ersetzt werden. Insgesamt hatte das Dritte Reich eine große Vorliebe für okkulte und heidnische Riten. Daran können wir sehen, dass das Christentum keinen Platz gehabt hätte in Hitlers zukünftigem Reich. In den besetzten Gebieten fanden viele Geistliche den Tod in Konzentrationslagern. Und damit lassen wir den Blick noch weiter nach Osten schweifen und kommen damit auch zu einem wichtigen Kapitel für AVC und schauen in die Ostblockstaaten, denn dort gab es tatsächlich eine massive Verfolgung von Christen im 20. Jahrhundert. Schon zur Zeit des Dritten Reiches kam es durch das Vorrücken der Roten Armee in den ehemals christlichen Ländern des Baltikums zu einer Verfolgungswelle, die Millionen von Menschen traf. Das ist fast nicht bekannt. Die kommunistischen Staatsführungen nach 1945 ergriffen antikirchliche und antichristliche Maßnahmen. Albanien zum Beispiel sperrte als erster atheistischer Staat 1967 einfach mal alle Geistlichen in Konzentrationslager. AVC entstand durch den Protest gegen solche Inhaftierungen, ganz speziell christlicher Pastoren in Rumänien. Und in den folgenden Jahrzehnten haben wir Hunderttausende von Bibeln hinter den eisernen Vorhang geschmuggelt, die dort eine begehrte Mangelware waren. Wir machen noch einen ganz kurzen Abstecher zum Thema Islam. Mit dem Aufkommen und der Ausbreitung des Islam ab dem Mittelalter nahmen Repressalien von Christen vielerorts zu. Durch die Zahlung einer speziellen Abgabe konnten Christen in islamisch dominierten Gebieten zwar begrenzt ihre Religion ausüben, sahen sich aber auch immer wieder Übergriffen ausgesetzt. Besonders Konvertiten wurden meist mit dem Tod bestraft. Das ist in vielen islamischen Ländern auch heute noch so. Wir können festhalten, dass Christenverfolgung zur Geschichte der Ekklesia dazugehört. Das ist auch nicht verwunderlich, denn Jesus kündigt uns dies ja in verschiedenen Aussagen ganz deutlich an. Nur ein Beispiel, in Johannes 15 sagt er, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und wir wissen, dass es bis zu Jesu zweitem Kommen Christenverfolgung geben wird. Sie wird sogar vor seiner Wiederkunft kulminieren. Dennoch dürfen und sollen wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Das verstehen wir bei AVC als unseren Auftrag. Aber es ist ein Spannungsfeld, denn jeder einzelne Fall von Verfolgung ist tragisch und ein Einzelschicksal, in dem wir helfen wollen. Aber es ist auch ein Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, weil wir wissen, dass Verfolgung zum Leben eines Christen dazugehört, wenn wir Jesu Worte wirklich ernst nehmen.